Also ich finde das schwierig. Ah. Ich habe das aber nur gehört aus entfernten Quellen.
Ja, ich weiß. So,
verstehst du?
Weißt du, was ich an dir so mag? Dass du so wissenschaftlich immer so Informationen sammelst. Also aus dieser Motivation heraus.
Am Ende bin ich Wissenschaftler. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Fuck.
Baklava?
Baklava.
Was Baklava?
Ja. Yeah.
Hallo, herzlich willkommen zu Baklava.
Baklava. Baklava Lives Matter, sagt man ja auch. Ja. Du kennst ja diesen alten Dings. Genau. Ich bin ein bisschen verwirrt, ich bin ein bisschen durch, ich bin ein bisschen müde. Die letzten Tage waren anstrengend. Du weißt ja, wie es ist in unserem Leben als Tourkünstler. Es ist so hart. Ich baue die ganze Bühne auf, ich mache alles fertig. Nein, ich hatte geile Shows. Ich hatte geile Shows, aber auch Show. Mir hat's gut gefallen, weil danach habe ich 3 schlechte Zeitungsartikel bekommen, wo er schrieb, der zotige Enkel von Phipps Asmussen. Das, sowas drucke ich mir immer aus und häng's mir dann in die Wohnung. Das ist einfach geil. Weißt du? Damit kann ich aber leben. Das ist okay. Ja. Weißt du, wenn ich dann so vor, weiß ich nicht, das war 3.500 Menschen oder so. Und wenn dann am Ende der Typ, der ja, auf seinem abgelaufenen MacBook von irgendeiner Zeitung schreibt, ja, hat mir nicht gefallen, dann ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Ja. Ich will nicht zerfressen, aber ich fahre natürlich jetzt bei dem vorbei und scheiß dem auf die Fußmatte, ich bin ehrlich.
Ja, Mann, Alter, wir finden den. Hör mal zu, falls du unseren Podcast hörst, Bruder. Mach das nie wieder, Alter.
Nie wieder, direkt Ohrenback, Knie ins Gesicht, verstehst du, Bruder? Hier wird also keine Kritik geübt.
Stell dir mal vor, wir werden wirklich so Mafia-Leute, Alter. Und wir machen, weißt du, irgendwann kommt's raus, so Festnahme, Bastian Bielendorfer, Özcan Kosa, Kartellmitglieder vom großen Drogen, und sie haben so und so viele Morde auf dem Konto und sie haben das gemacht und das. Überleg mal, wie die Leute aus allen Wolken fallen würden.
Ja, das wäre überraschend, aber ich meine, wir beide als Killer-Duo wären eigentlich auch ganz lustig.
Ja, eigentlich
weißt du,
schon so.
Ich würde dich immer so durch so ein Fenster werfen, weißt du, so die Leute denken so, ey, die kommen hier nicht rein, dann schmeißt dich einfach so durchs Dachfenster.
Lüftungsschacht.
Mit so zwei Samurai-Schwertern kommst du da so durch, machst du die Tür auf. Ich komme da so durch, dann mache ich meinen Octopus-Dance und löte die einfach aus dem Leben raus. Dann werden die weggerömert, verstehst du?
Ja.
Ja, es gab in der Geschichte der Menschheit durchaus Fälle von bekannten Persönlichkeiten, die auch zweitechnisch Mörder waren. Zum Beispiel gibt es einen sehr schönen Film von George Clooney über Chuck Berry. Das war ein amerikanischer Talkshow-Host Game-Show-Host. Also so wie bei uns Frank Elsner oder Jörg Pilawa. Mhm. Und der hat eine Biografie über sich selbst geschrieben, viele Jahre später, dass er eigentlich zwar Game-Show-Host war, aber gleichzeitig für die CIA Leute umgebracht hat.
Nein.
Und bis heute ist nicht so richtig klar, ob das alles Bullshit war, was er da erzählt hat. Die CIA hat danach bestritten, aber gut, was soll die auch sagen, ne? Ja, ja. Stimmt, wir haben Jörg Pilawa auf sie angesetzt. Stell mal vor, Jörg Pilawa wäre Auftragskiller. Du sitzt mit dem so, der stellt dir so eine Frage und dann so links, rechts kriegst du so ein Messer im Bauch. So.
Markus Lanz, da bist du.
Boah, Alter, Markus Lanz wäre aber Maschine. Also vor dem hätte ich Angst. Ich habe Markus Lanz einmal an der Außenalster laufen sehen, Binnenalster da in Hamburg. Mhm. Der läuft wie der T-1000, Digga.
Ja, wirklich, das ist Maschine, du denkst so, Alter.
Wirklich, ohne Scheiß. Wenn du dir ich könnte mir komplett vorstellen, wie ich mit Arnold Schwarzenegger in so einem offenen Sprinterbus sitze, der nach hinten raus mit einem Raketenwerfer auf Markus Lanz feuert und Markus Lanz einfach läuft, original wie Robert Patrick als T-1000 im zweiten Terminator. Mhm. Weißt du, wie er dann so die Arme so tap, 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 tap.
Ja. Oder wie bei Matrix, die Geheimagenten, weißt du, mit diesen.
Ja. Aber die gehen immer immer langsam. Die gehen ja einen Großteil des Filmes langsam. Aber irgendwann laufen sie dann, das stimmt. Am Anfang. Ja. Aber die, das ist ja der alte Trick, dass die Bösen in Filmen, zum Beispiel Michael Myers und so, dass die immer langsam gehen. Dadurch
stimmt.
Sind die, ja, also Michael Myers läuft ja nie in Halloween, sondern man sieht ihn dann, wie er irgendwie so kommt, und dann läuft die, in dem Fall Jamie Lee Curtis oder irgendjemand anderes, also das Opfer läuft weg, aber er erhöht nicht seine Schrittzahl. Ich habe letztens so ein Video gesehen, wo sie das mal getestet haben. Da haben sie so einen Typen mit einer Michael Myers Maske genommen, einen so einen langen Büroflur genommen, und dann sollte eine Frau vor ihm weglaufen und versuchen, mit ihrem Schlüssel eine Tür aufzuschließen und hinter sich zuzuschließen. Und das hat einfach nie geklappt in der Panik. Die haben mit dem Schlüssel die Tür nicht aufgekriegt. Und dann ist es halt, ja, der hat ja natürlich nichts getan, der ist ja mit so einem Gummimesser hinterhergelaufen. Aber in 80% der Fälle hat er sie, obwohl er langsam gegangen ist, trotzdem erwischt.
Krass.
Aber was ist dein größter Angst-Horror-Typ? Also wo du wirklich so, also es gibt ja ganz viele ikonische, ne? Freddy Krueger, Chainsaw Massacre und so weiter.
Oh, ich glaube, bei mir ist es eher so dieses Paranormale.
Weißt du, so Geister. Ah.
So Exorzist, also so eine Besessene oder so.
Oh, das Ringmädchen. Samara.
Oh, ja, genau. Oh, ja, genau. Diese kleine Schlampe, Alter.
Die war richtig, boah.
Oh mein Gott, wie die aus dem Fernseher rauskam.
Den Film
könntest
du ja heute gar nicht mehr drehen, Digga, weil damals ging es ja um VHS. Weißt du, es ging ja, man guckt sich die VHS an und wenn die durchgelaufen ist und so. Und dann geht's ja darum, dass man den Fluch besiegt, indem man die kopiert oder nicht weitergibt. Stell mal vor, mit Blu-ray, wie würdest du das denn machen?
Ja, nicht mal Blu-ray, einfach jetzt MP4.
Stimmt, MP4 oder auf dem USB-Stick des Todes. Nee, du hast außerdem den USB-Stick, genau, per WhatsApp. Guckst du mal auf die WhatsApp.
Wenn du das Video anguckst, erst wenn du es weiterschickst, okay, dann wären aber alle meine Freunde tot. Einmal in die Familiengruppe, du so, okay, am Nachholen, ich bin ja alle los.
Genau, hast das Video nach Familiengruppe angeguckt. Tante Angelika ist gerade tot aus dem Fenster gefallen, scheiße.
Ja.
Aber ich meine, das war einer der, also man, jeder erinnert sich ja in seinem Leben an so ein paar Kinomomente. Klar, bei mir so Jurassic Park, als das ganze Kino das erste Mal einen Dinosaurier gesehen hat, da die Brachiosaurier, da war auch so, wow. Aber der fetteste Kinomoment, den ich je erlebt habe in einem vollbesetzten Kino, war, glaube ich, das Kind aus The Ring, wo die durch den Fernseher geht. Da war Feierabend. Also da haben Leute wirklich geschrien, ne? Im Saal.
Ja, das ist aber schrecklich gewesen, Mann.
Boah, aber das war ein richtig guter Horrorfilm.
Ja, das war echt ein sehr, sehr guter. Also da habe ich mich richtig gegruselt.
Ich könnte dieses scheiß Video, was man sich angucken muss, damit man 7 Tage später stirbt, könnte ich dir immer noch aus dem Kopf nachmalen. Die umfallende Leiter, ja, ich habe das noch komplett. Die Frau, die sich im Spiegel umdreht und sich die Haare bürstet. Das war ja alles Bullshit, aber das hat sich so in meinen Kopf gebrannt. Ich habe den Film seitdem maximal einmal gesehen, aber ich erinnere mich komplett daran.
Ja, aber du hast auch ein sehr, sehr gutes fotografisches Gedächtnis.
Ja, gut, für so eine Scheiße,
auch,
aber nur.
Wenn wir gehen manchmal in TV-Studios und dann, hey, du bist doch der Michael, du machst doch Schnitt. Ich war so, Digga. Ich kann mir einen Namen überhaupt nicht merken, ich kann mir keine Gesichter merken, ich kann das nicht, Bro, das ist bei mir... In meinem Kopf, es geht nicht. Ich bin gesichtsblind, ich bringe die Namen durcheinander. Kenne ich den jetzt, kenne ich den nicht? Deswegen habe ich auch früher, wenn ich Filme geguckt habe, war das für mich ganz schwer, weil ich manchmal Schauspieler verwechselt habe.
Das nennt man Gesichtsaphasie, ne? Oder okay. Agnosie? Also es gibt da unterschiedliche Stufen von. Es gibt Menschen, die können gar keine Gesichter unterscheiden. Das ist natürlich eine ganz schreckliche Erkrankung.
Nee, so krass ist es nicht, nee.
Ja, aber stell dir das mal vor, du könntest deine Frau nicht von deinen Kindern oder deine Kinder nicht von deiner Oma unterscheiden. Also, die können...
Okay, das ist scheiße, Alter.
Das menschliche Gesicht ist ja eine der basalsten Dinge, die in unserem Gehirn angelegt sind. Ne? Also, guck mal, es gibt 7 Milliarden Menschen und trotzdem hat jeder, obwohl die Gesichter ja eigentlich nur leicht, klar, dein und mein Gesicht ist sehr unterschiedlich.
Meine Nase ist richtig unterschiedlich.
Deine Nase ist richtig unterschiedlich zu allen anderen. Aber es gibt sicherlich 500 Leute auf der Welt, die dir sehr ähnlich sehen. Trotzdem könnte deine Mama euch problemlos unterscheiden. Mhm. Weil das Gehirn des Menschen ist in der Erkennung von Gesichtern unglaublich gut. Also ich meine, du malst ja einfach nur 2 Punkte und einen Strich auf eine Wand und es ist ein Gesicht.
So, für mich ist das so, diese Zuordnung auch fällt mir ganz schwer. Weißt du, also woher kenne ich den jetzt? Woher kenne ich diese Person?
Also meistens, auch bei mir funktioniert es darüber, dass ich Leute mit einer Sache verbinde. Mit einer einzigen Sache. Klar, jetzt nicht bei Leuten wie dir, die ich gut kenne, aber bei Leuten, die ich nur so einmal gesehen habe. Zum Beispiel habe ich auch Fans in meinen Autogrammstunden nach den Shows manchmal, die ich auch wiedererkenne, weil ich mir eine Sache gemerkt habe. So. Dann weiß ich auch, wie die heißen und so. Aber das funktioniert auch nicht immer. Und ich merke, wenn ich jemanden überhaupt nicht leiden kann, dann vergesse ich auch nach Jahren noch den Namen. Also und Leute, weißt du, die man so im Freundeskreis, so keine Ahnung, wenn ein Mädel hat einen Freund und der ist ein Wichser, und den habe ich zwar schon 100 Mal gesehen, aber ich frage trotzdem beim 100. Mal noch, wie war hier, Fabian, ne? Ich weiß es nicht, kann ich mir da nicht
Schulzeit, merken. Schulzeit, Jugendzeit kann ich mich an jeden mit Vor- und Nachnamen erinnern.
Wie krass, ne? Ich erinnere mich auch an meine Grundschulklasse.
Jeder, wirklich mit Vor- und Nachnamen. Aber ab dem Moment, als ich so beim Zahnarzt, so ja, als so 19, 20... Ab da hat es angefangen, dass ich die Leute nicht mehr so unterscheiden konnte.
Ich glaube, dass das Gehirn, also ab einem bestimmten Alter natürlich anders Erinnerungen speichert. Und als Kind brennt sich halt alles so richtig ein. Das sind ja deine ersten Freunde aus der Grundschulzeit, deine ersten Kollegen in der Kita oder so. Das sind ja Sachen, die irgendwie bleiben, weil dein Gehirn auch, also klingt jetzt doof, noch nicht so voll ist. Also das Gehirn ist ja nicht wie... Das Gehirn ist ja nicht wie ein Schrank, der irgendwann voll ist und überläuft. So funktioniert es ja nicht. Man weiß ja bis heute nicht wirklich, wie es funktioniert. Man weiß natürlich, dass Gehirnregionen aktiviert werden. Zum Beispiel, wenn du, wir waren gerade bei Horror, ne? Also wenn du dir jetzt was anschaust, das dich erschreckt. Und da sind ja auch ganz basale Dinge im Gehirn. Zum Beispiel, wenn du eine Schlange siehst oder du siehst einen Stock, der aussieht wie eine Schlange, dann reagiert dein Gehirn schon davor, bevor dir bewusst wird, dass du eine Schlange gesehen hast. Weil natürlich in unseren Genen enthalten ist, da ist eine Schlange, ich muss ausweichen. Ja, weil du hast ja nicht die Zeit. Also wenn du jetzt als Steinzeitmensch über die Steppe gelaufen bist oder durch den Urwald und da war eine grüne Mamba oder was weiß ich, scheißegal, suchst dir aus, irgendeine Schlange, die dich umbringen kann, dann musstest du ja so schnell reagieren, dass du nicht drauf gehst, dass du gar keine Zeit hattest, drüber nachzudenken. Deswegen hat dein Gehirn so gesehen, in dem Moment, wo du nur was siehst, was wie eine Schlange aussehen könnte, schon reagiert. Das sieht man halt im Gehirn, ne, welche Regionen, fällt mir gar nicht ein, ist der Hypothalamus, ich vergiss nicht zusammen, oder die Amygdala, aber eins von beiden feuert dann, wenn du Angst hast zum Beispiel.
Glaubst du, dass wir aufgrund der ganzen Reize dieses gesamte System überfordern? Weil, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, also ich habe nicht aus eigener Erfahrung, aber wenn ich mir vorstelle, so vor 200 Jahren, da bist du nach Hause gekommen, da brannte der Kamin, es war Feuer, es gab keine Musik, vielleicht hat man ein bisschen zu Hause gesungen oder so mit der Family, aber es waren Gespräche, aber es war eigentlich immer eine ruhige Situation. Und deswegen sind wir auch sehr sensibel, gerade in ruhigen Momenten. Das merkst du auch, wenn du zum Beispiel im Wald spazieren gehst und du hörst nur ein Knacken, dann reagiert man sofort drauf. Also wie du auch vorhin gesagt hast, wahrscheinlich evolutionär, weil der Überlebensinstinkt und der Mensch halt versucht, sofort Gefahrensituationen zu erkennen. Aber glaubst du, dass durch die ganze Reizüberflutung, die wir jetzt haben, du hast ja keine ruhigen Momente mehr, also fast keine. Man liest immer etwas, man hört immer etwas, man sieht immer
besonders
etwas.
Besonders Handy ist halt tödlich.
Handy, ne? Musik, überall ist Werbung, überall ist Krach, überall sind Autos, überall sind Züge. Glaubst du, dass das uns in irgendeiner Weise abstumpft? Oder
nee, ich glaube, du hast 100% recht. Guck mal, von den Menschen, von denen du gerade sprachst, ne? Also die jetzt früher nach Hause gekommen sind, nach dem langen Tag auf dem Feld und dann hat man vielleicht noch irgendwelche Handarbeiten gemacht und gekocht und dann hat man sich ins Bett gelegt, die meisten konnten nicht mehr lesen oder ne, also vielleicht hat man noch gesungen oder sich Geschichten erzählt und ist mal ins Bett gegangen. Und das sind Menschen, wir sprechen ja jetzt nicht von vor 150.000 Jahren, sondern von Menschen vor 500 Jahren. 10 Generationen, 15 Generationen zurück. Und Lebewesen verändern sich ja, die Evolution auch unseres Gehirns etc. sind ja Dinge, die über hunderte und tausende Generationen passieren. Das heißt, der moderne Mensch ist von dem Menschen, der, keine Ahnung, in einer Grafschaft, einer Ritterburg gewohnt hat oder so, halt nur 10, 20 Generationen entfernt. Das heißt, unser Nervensystem ist gar nicht in der Lage gewesen, sich auf diese extremen Input, den wir immer haben, einzustellen. Weil wie du gerade schon sagtest, vor 2000 Jahren, vor 10.000 Jahren, als die Menschen noch als Jäger und Sammler lebten, in einem scheiß Zelt auf der Ebene, wenn überhaupt, da war ja der Input ganz anders. Und heute hast du 24 Stunden nicht nur Musik, du hast Lautstärke von draußen, du hast das Handy immer, du hast jeden Tag News, 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 News. Ich merke das zum Beispiel, ich finde Virtual Reality total geil. Ich finde das super spannend als Thema. So, ne? Und ich habe auch zu Hause 2 Virtual Reality Brillen. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich das nicht länger als 30 Minuten ertrage. Weil das einfach zu viel ist. Das ist. Hast du mal eine VR-Brille getragen, eine bessere VR-Brille, die so?
Nein, die aktuelle. Ich habe einmal in einem Apple Store das mal so anprobiert, aber da war nur so das Menü.
Aber es ist ja trotzdem krass, ne, irgendwie.
Ja, es ist krass, Digga. Es ist unglaublich, aber... Ah nein, warte. Nee, Entschuldigung, das war deine Erfahrung. Doch, ich war doch mal bei dir zu Hause.
Kann sein, dass du das mal bei mir aufgesetzt
ja,
hast.
Ja, ich habe das mal bei dir ausprobiert. Nee, Entschuldigung, das war nicht bei dir, das war bei einem Kumpel, aber das waren so die ersten, das ist jetzt Jahre her. So die ersten Dinger.
Und das ist ja viel besser geworden noch, ne? Aber trotzdem ist das, was dein Gehirn mir, also es gibt Leute, die können sowas gar nicht tragen. Maxi Stettenbauer hat mal erzählt, der ja Gamer ist, dass er das nicht tragen kann, weil in dem Moment, wo er die aufsetzt, kotzt er. Weil sein Körper die Übertragung von virtueller Welt, weil das ist ja das, wo der Körper zum Beispiel dann kämpft, ne? Also Sachen, wo du sitzt, zum Beispiel Autofahren in der virtuellen Welt, ist für den Körper weniger belastend, weil dein Körper, also du sitzt jetzt zum Beispiel, ich sitze da hier in meinem Lenkrad und ich fahre ein Autorennen und habe die Brille auf. Dann ist das für meinen Körper weniger belastend, weil ich sitze ja auch in der realen Situation, wenn ich im Auto sitze oder ein Rennen fahre oder was immer, ne? Das heißt, es gibt keine, wie nennt man das, es gibt keine Differenz zwischen deiner empfundenen Bewegung deines Körpers und der Bewegung, die deine Augen wahrnimmt. Weil deine Augen nehmen wahr, ich sitze gerade und ein Auto fährt. Und dein Körper sitzt in einem Auto, in einem virtuellen Auto. Wenn du aber, was ich zum Beispiel gar nicht kann, es gibt so Spiele, wo du halt läufst, aber du stehst ja auf der Stelle. Also du läufst, hast die Brille auf und läufst und haust irgendwie einem mit einem Schwert oder so. Und die Schwertbewegung machst du auch mit deinen Armen, aber du läufst nicht wirklich. Weil du kannst ja nicht wahllos durch dein Haus laufen. Das geht ja nicht.
Ja.
Und das kriegt mein Gehirn zum Beispiel dann nicht mehr hin. Da wird mir kotzübel. Also Motion Sickness heißt das, ne? Und das ist, weil das Gehirn denkt, ey, ich laufe doch gerade, meine Augen sagen mir, ich laufe doch gerade vorwärts, aber meine Füße bewegen sich nicht.
Okay. Und jetzt, ich möchte nicht um den heißen Brei,
Ja, komm, erzähl, wie du gebumst hast.
Wir sind Pornos bei VR-Brillen. Du hast bestimmt schon mal, du kleiner Bastard, du hast bestimmt schon einmal geguckt, oder?
Nein.
Sei doch mal ehrlich.
Nein.
Komm, Lambasti, sag mal, bitte.
Nein,
sag doch lang. Ich werde dir das auch, also
ich war gerade auf Wikipedia und habe Artikel über das alte Rom gelesen und dann ploppte da sowas auf. Vielleicht, ganz vielleicht. Außer, und ich habe das natürlich sofort weggedrückt, wie du dir vorstellst. Okay, die Wahrheit ist, das ist so schlimm, dass man sich danach schämt. Und dementsprechend mache ich das nicht.
Echt? So krass?
Das ist, ja, weil das einfach... Also, jeder von uns hat ja schon mal einen Schmuddelfilm gesehen. Ich habe ja zu Hause diese VHS-Sammlung mit meinen 500, mit meinen 5000 VHS-Titeln.
Vintage, deine Vintage-Videos.
Die Vintage, genau. Klassikerfilme wie Zunge weg, ich furze 1 bis 4.
Zunge weg, ich furze.
Ja, weißt du,
Gibt's den wirklich? Nein, Basti.
Alter, ich hab doch mal mit Reinhard, haben wir doch mal in der Corona-Zeit eine Folge gemacht, wo wir einfach nur 500 Pornotitel vorgelesen haben.
Zunge weg, ich furze.
Wir mussten absetzen, weil da solche Dinger drin waren, wo du einfach nicht mehr drauf klarkommst, weil die so absurd sind.
Boah, jedenfalls,
wenn man sich einen solchen normalen Film anschaut, ne, dann guckt man sich den halt an und dann ist das ja ganz offensichtlich eine Darstellung auf einem Bildschirm, die man sieht und das ist ja dann auch einfach nur ein Bild, als wenn man sich ein Foto anguckt. Wenn man allerdings so eine Brille aufhat, dann ist es wirklich, als wäre die andere Person anwesend. Mhm. Und das macht das irgendwie dann unangenehm, finde ich. Also ich finde das schwierig. Ich habe das aber nur gehört, aus entfernten Quellen.
Ja, ich weiß.
Verstehst du?
Weißt du, was ich an dir so mag, dass du so wissenschaftlich immer so Informationen sammelst, also aus dieser Motivation heraus.
Am Ende bin ich Wissenschaftler. Am Ende bin ich Wissenschaftler.
Ja, du bist ja, das ist ja, du hast ja den Diplom of Science gemacht.
Genau, ja, genau. Ich bin Master of Science, ich bin Diplompsychologe, nicht Master of Science. Diplom of Science,
ja.
Diplom of Science gibt's nicht, aber ich bin Wissenschaftler und am Ende tue ich das für die Wissenschaft.
Ja, ich,
Was mich an mein Lieblingsporno aus den 90ern erinnert, die Spermaklinik. Jetzt wird abgemolken. Mit Conny Dax und Gina Wild, da sind Dialoge drin, du hast keine Vorstellung, Bruder.
Die Spermaklinik.
Da geht's original darum, ich glaube, der andere heißt Henry van Damme, den, weiß nicht, ob es den noch gibt, aber Conny Dax gibt's noch, einer der großen Pornodarsteller der 90er Jahre, den genialen Plan hat, irgendwie Supermenschen zu züchten und deswegen besonders viel Sperma braucht. Und dann ist der ganze Setup ist, dass der in so einem Arztkostüm rumläuft und ständig irgendwelche heißen Damen auf ihn springen, um ihm das Sperma zu extrahieren.
Ach,
und ich weiß
Scheiße,
noch, dass ich damals da gesessen habe und gedacht habe, also die Story nimmt mich schon mit, aber mir ist das zu komplex. Ich war da überfordert.
Oh mein Gott. Also, nee, danke schön.
Du wieder, Frauen sind Heilige. Du gehst immer nur zu Johanna von Orleans Statuen und denkst an den lieben Gott. So bist du, natürlich.
Nein, nein, aber Digga, du erzählst mir gerade von Frauen, die auf Männer springen und sie melken wollen. Was soll ich da jetzt sagen? Ey, geil, Alter, warte mal, Basti, wir machen kurz mal 20 Minuten Pause. Ich bin gleich wieder hier.
Den gibt es immer noch in Internetarchiven zu sehen. Es gibt mehrere Teile. Ich kann dir sagen, also es ist ein bisschen wie bei Game of Thrones, man ist mit dem Finale nicht einverstanden. Es wird die ganze Zeit eine komplexe Handlungsstruktur aufgebaut. Es wird eine Erwartungshaltung geschürt, wo du sagst, ey, wie geht das jetzt aus mit der Spermaklinik? Wird das gut? Wird das schlecht? Muss man sich Sorgen machen? Wird er die Superrasse züchten oder nicht? Und am Ende ist die Auflösung einfach, er bumst ganz viel. Ich war enttäuscht, ja. Ich bin ehrlich.
Basti, weißt du, ich bin auch enttäuscht von dir. Hast du eigentlich schon bekannt gegeben, dass wir in Köln eine Show machen werden im Nightwash Club? Also im Club.
Nee, hab ich noch nicht bekannt gegeben.
Ja, dann solltest du das jetzt mal machen, Alter.
Warum machst du das denn nicht?
Bratwurst und Baklava hautnah. Wir sind hautnah? Wir sind in dem, ja,
das ist, die Leute sitzen. Ehrlich gesagt, nach der Sperberklinik-Geschichte ist das wirklich, also hautnah bedeutet, Özt und ich wollen eine Superrasse züchten und ihr könnt uns dabei zuschauen.
Du bist ein Bastard. Hör doch auf, Lan. Jetzt will ich schon kein Ticket mehr kaufen.
Ja, also das werden wir schon noch vollkriegen.
Wann ist das nochmal?
Weiß ich nicht, aber ist bald, ja. Ne? Lass mal gucken. Keine Ahnung.
Wir sind so verpeilt. Also ich sag euch ganz ehrlich, unsere Managements haben uns heute noch geschrieben, so, hey Jungs, denkt bitte dran im Podcast.
Ja, ja.
Ich habe eigentlich gehofft, dass du das weißt, weil du immer alle Termine auswendig weißt, Alter.
Natürlich. Also das Event selbst ist am 15. April im Nightwash Club in Köln auf den Ringen. Es ist ein ganz kleiner Club, der hat 150, 200 Plätze Maximum. Und der Vorverkauf startet am 1. April. Und ich sage mal so, da die beiden Shows in der Stadthalle, die wir letztes Jahr gespielt haben, innerhalb von einer Stunde ausverkauft waren und da ging es um 1500 Tickets, geht die Chance, dass die Tickets recht schnell weg sein werden. Dementsprechend lege ich euch nahe, wenn ihr dabei sein wollt, bei Bratwurst und Baklava, haut nah, jetzt wird abgemolken. Können wir das bitte aufs Plakat packen? Wir werden gar kein Plakat drucken. Das wird einfach ein netter Abend unter Freunden. Wir werden da sitzen, wir werden Quatsch machen. Wir werden es aufzeichnen natürlich, weil der Nightwash Club hat fantastische Möglichkeiten, das aufzuzeichnen. Und wenn jetzt jeder sagt, ihr Hurensöhne, ihr rückgratlosen Bastarde.
Hey, hör auf jetzt, das über uns zu sagen, Basti.
Nee, aber wenn das Leute sagen würden, theoretisch. Zu Hause.
Dann wäre ich nicht damit einverstanden.
Wärst du nicht damit einverstanden? Ich weiß, Mama ist heilig und so, aber es ging jetzt gar nicht um die Formulierung des Huren, sondern es ging nur darum, dass Menschen sagen, warum immer wieder Köln? Was ist mit euch, ihr Bastarde? Wartet ab, es wird sehr bald eine Ankündigung geben und wir werden auch in eurer Nähe sein.
Genau, wir spielen in drei Städten. Die werden
in Deutschland.
In Deutschland. Überlegt mal einfach in Bulgarien.
Oberursel, Donau-Esching und Kulmbach.
Und Sofia.
Da werden wir sein. Und Sofia,
Bulgarien.
Völlig, aber so völlig sinnlos. Einfach in einem Land, in dem man unsere Sprache... Nein, es werden drei deutsche Großstädte sein, in denen wir Ende des Jahres eine Minitour machen werden. Allerdings dann mit mehr als 100 Tickets am Abend. Also das werden nette Shows werden. Diese Woche gab es ja auch nur wirklich genug Sachen, wo man so Gesprächsbedarf hat. Das wird... Dann im Club vielleicht, werden wir auch noch drüber reden, aber die letzten Tage waren ja die Zeitungen und besonders der Spiegel, weil er diesen Artikel veröffentlicht hat, voll davon, der Fall Colin Fernandes und Christian Ulm. Also selbst aus meiner Sicht dessen, dass ich in einer forensischen Psychiatrie gearbeitet habe im Gefängnis und wirklich viele verrückte Geschichten gehört habe, ist das schon was, wo ich im weitesten Sinne sprachlos war, muss ich sagen. Weil das ist in der Art und Weise beispiellos, glaube ich, von allem, was ich je gehört habe in der deutschen Medienlandschaft.
Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen haben es gehört, aber vielleicht gibt es irgendeinen, der...
Ich kann versuchen, das zusammenzufassen. Also Colin Fernandes hat... ihren ehemaligen Partner, Christian Ulm, ihren ehemaligen Ehemann, die haben sich letztes Jahr scheiden lassen, öffentlich angezeigt und auch ein exklusives Interview dem Spiegel gegeben, in dem es darum ging, dass sie, ich glaube, fast 10 Jahre lang Deepfake-Pornos über sich im Internet gefunden hat, die von verschiedenen Quellen veröffentlicht wurden, die aber nicht sie zeigten, sondern ihr ähnliche Frauen. Und auch immer wieder in der Situation war, dass Männer aus und innerhalb der Branche von ihr Nachrichten bekommen haben, die sich natürlich als Nicht-Nachrichten von ihr herausstellten, die sexuellen Inhalt hatten. Und ja. Nach dieser sehr langen Zeit und vielen Ermittlungen kam es dazu, dass vor 1,5 Jahren, ich glaube wirklich am Weihnachtstag, so steht das im Spiegel, es ihr eigener Ehemann, Christian Ulm, der nun mal wirklich einer der großen, bekanntesten Schauspieler in Deutschland ist und auch eines der bekanntesten Mediengesichter, ihm gestanden hat, dass er das aus einem sexuellen Fetisch heraus getan hat, weil er genossen hat, erstens sie in Angst zu sehen und zweitens, weil er den Gedanken, sie, also seine Frau, die er besitzt, das ist der Wortlaut, den er verwendet hat in den Vernehmungen oder in den Aussagen, an andere weiterzugeben. Und das ist natürlich eine Geschichte, krass, die einen sprachlos macht und die auch wütend macht und die, wo ich wirklich verstehe, also erstens tiefes Mitgefühl mit Colleen Fernandes habe, weil ich weiß nicht, wie man sich daraus erholen soll, wieder ein normales Vertrauensverhältnis zu einem Partner zu haben. Zweitens haben die beiden eine Tochter, für die
das ist auch das gleich, richtig hart.
Für das Kind muss das die Hölle sein, weil die ist, glaube ich, zwischen 10 und 12 Jahren alt und wird sehr wahrscheinlich Zugang zum Internet, zu Social Media etc. haben und wird dieser ganzen Sache nicht entfliehen können. Und als Außenstehender, als Mann, weil es jetzt gerade so eine sehr große Bewegung gibt, dass die Scham der Täter oder dass die Scham der Opfer auf die Täter übergehen muss, in solchen Fällen kann ich das nur 100% unterstützen. Ich muss aber auch sagen, dass das einfach, dass es auch noch gute Männer gibt. Auch wenn das in solchen Geschichten manchmal vergessen wird, dass es auch Männer gibt, die solche Dinge niemals tun würden und die Frauen gegenüber gleichwertig und eher respektvoll begegnen in ihrem Leben. Und ich hoffe, ich gehöre dazu.
Ja, aber ich glaube, weißt du, primär ist erstmal so, so wie du schon gesagt hast, also du kämpfst jahrelang an einer Front auf Social Media, wo du mitbekommst, dass Fake-Accounts gemacht werden, dass Videos verschickt werden von Schauspielerinnen oder halt Darstellerinnen, die dir sehr ähnlich sehen. Und du versuchst da bei Social Media das löschen zu lassen. Du hast immer wieder Enttäuschungen. Du schaffst es nicht, es geht nicht. Und nach Jahren stellt sich raus, dass es die Person an deiner Seite war, welche du einfach geliebt hast, mit der du ein Kind hast.
Zu der du Vertrauen gehabt hast.
Bro, da brechen so viele Sachen auf dich ein. Also, ich glaube, diese Ohnmacht, dieser Schmerz, diese Angst, all das, ich glaube, das kann man gar nicht beschreiben, Alter. Weil es ist ja, weißt du, es ist ja so ein Prozess, der sich über Jahre gezogen hat. Und du dich ja auch ausgetauscht hast mit diesem Menschen.
Ja, und du hinterfragst natürlich alles, was in deiner Beziehung stattgefunden hat. Weil jede Geste der Liebe, jede Nähe, jeder schöne Tag wird im Nachhinein davon überdeckt, dass dein Partner dich auf eine Art und Weise betrogen und missbraucht hat, die man einfach nur als unbeschreiblich beschreiben kann. Also das ist ja, wir sprechen ja nicht von einem in Anführungszeichen normalen Vertrauensbruch, wie er in vielen Beziehungen vorkommt, wo Menschen fremdgehen oder fremdschreiben oder so. Da geht es ja um was ganz anderes. Das ist ja eine pathologische Sache. Da geht es ja um was Krankhaftes. Da hat jemand seine Machtsituation gegenüber seiner Partnerin missbraucht. Insgesamt hat er eigener Aussage nach. Deswegen können wir übrigens so darüber sprechen, ohne in die Gefahr zu geraten, da jemandem was unterstellen. Ulm hat das gegenüber seinem Anwälten eingeräumt, die Anklage oder die Anzeige. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um die Frage, was stimmt nicht, sondern es geht darum, dass der Fall an sich so, also dass das halt einfach feststeht, dass er das getan hat. Und er hat mit verstellter Stimme mit über 30 Männern geschrieben und telefoniert und hat sich halt als sie ausgegeben. Und das krass, ist so...
Wahnsinn.
Das ist so... Also, was für eine unfassbare Katastrophe.
Kranke Scheiße, Digga. Also ganz ehrlich, Digga. Also, das ist eine kranke Scheiße, Mann. Also, du hast diesen Menschen lebendig begraben. Du hast diesem Menschen alles genommen. Du hast ihm einfach alles genommen. Du hast ihm seine Würde genommen. Du hast ihm seine Liebe genommen. Das Vertrauen genommen. Und das ist jetzt das Schlimme. Nicht nur jetzt, sondern wahrscheinlich für immer. Was glaubst du, was das mit einem Menschen macht, wenn du ihm vertraust, wenn du ihn liebst? Weil das ist ja die Basis einer Beziehung.
Vertrauen.
Vertrauen. Vertrauen ist die Basis der Beziehung. Darauf kannst du alles aufbauen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann macht es den Menschen sowieso schon kaputt. Aber oft ist man geblendet. Und das Schlimme war ja, also ich kenne nicht die Beziehungssituation davor, aber man war ja zusammen. Also wahrscheinlich ist davor auch nichts vorgefallen. Ich weiß es nicht. Also dass sie ihr trotzdem vertraut hat. Das weiß ich nicht. Ich habe den Bericht.
Das ist jetzt in dem Artikel und auch in ihren Aussagen bekannt geworden, dass es auch Gewalt in der Beziehung gab, dass es Vorfälle gab, wo er gewalttätig gegenüber ihr war. Ja, natürlich nicht.
Brauchen wir gar nicht reden.
Dieser Fall, was dort passiert ist, ist ja im weitesten Sinne beispiellos. Ne? Also da geht es ja nicht mehr um nur einen normalen Vertrauensbruch, da geht es ja um die systematische Zerstörung der Psyche des eigenen Partners. Und ich habe Christian Ulm nie getroffen. Ich habe genau wie du Colleen Fernandes mal getroffen. Ich kann über den privat wie beruflich keinerlei Aussage treffen, aber von dem, was er getan hat, handelt es sich, und da muss man jetzt kein Diplompsychologe sein, einfach um schwerkranken Menschen. Und das heißt nicht entschuldigend im Sinne von, der ist krank, der ist unschuldig. Das meine ich nicht. Aber um so etwas jemand anderem anzutun, musst du ja krank im Kopf sein. Da ist ja was nicht in Ordnung. Und da müssen sich jetzt die Gerichte mit beschäftigen. Der Fall wird ja, soweit ich weiß, in Spanien behandelt, weil dort auch diese Gesetzeslage in Bezug auf virtuelle Gewalt, Stalking etc., alles, was damit reinspielt, deutlich stärker ist als in Deutschland. Und das ist übrigens was ich auch in Deutschland, wo ich auch gut finde, dass dieser Fall eine Bewegung anstößt, dass Dinge...
Auf jeden Fall.
Wenn es virtuelle Gewalt ist oder auch zum Beispiel Stalking. In Deutschland ist es so, ich habe aus meinem erweiterten Privatumfeld Stalking-Fälle mitgekriegt, wo wirklich Männer, und Stalking ist ja kein einziges Problem durch Männer, aber wo Männer Frauen gestalkt haben und die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei nichts getan haben, bevor nicht es zu körperlicher Übergriffigkeit oder einem Einbruch gekommen ist. Also im Sinne von, die lassen dich alleine, bis der Irre bei dir im Garten steht oder in deiner Wohnung oder irgendwie dich angreift. Und da ist unsere Gesetzeslage in Deutschland, die ich nicht genau zitieren kann, einfach immer noch viel zu lasch. Also es muss Stalking ist ein solches Horrorphänomen.
Stell dir mal vor, du hättest
24 Stunden jemanden, der nur darauf aus ist, dich zu in irgendeiner Weise zu beackern, und dass wir da dass der Gesetzgeber die Menschen da nicht mehr schützt, ist einfach unfassbar.
Guck mal, ein Freund von mir ist auch Künstler und der ist deutschlandweit mit seiner ich nenne keinen Namen, keine Anzeichen, egal. Er ist schwul. Und er hat eine weibliche Stalkerin, die ihn liebt. Und die ist so krass, Digga. Der macht manchmal eine Open Stage und die sitzt schon um 15 Uhr, weil das halt ein öffentlicher Raum ist, wo die diese Bühnen aufbauen, sitzt die alleine, weil ich war da zum Soundcheck. Ich war aufgeregt, weil ich neues Material testen wollte und war schon viel früher da und wollte da in dem Raum noch üben. Dann saß die da in der dritten Reihe und hat einfach auf die Bühne geschaut, Alter. Und habe ich irgendwann gemeint, ich so, wer ist das denn? Also gehört die zum Team? Und da hat er gesagt, nee, das ist meine Stalkerin. Und die ist immer da, egal wo ich bin. Egal wo ich bin, die schreibt mir die ganze Zeit. Ich habe die blockiert so oft, dann macht die neue Accounts. Und ununterbrochen. die himmelt ihn an und er sagt, Özcan, ich kann nicht mehr ruhig schlafen.
Und man kann ihm nicht helfen, und weil sie
man nichts kann
sie tut, in Anführungszeichen, moralisch ist das, ne, es steht nicht zur Diskussion, dass es falsch ist, aber legal, also aus der Sicht des Rechtlichen, tut sie nichts, was justiziabel wäre, ne?
Das ist so krank, Alter, echt, ich schwör's dir. Also auch nochmal, also ich wünsch, ich hab Colleen Fernandez kennengelernt, da war ich bei PM Krause mit ihr, es war September 2023 und wir haben da eine Sendung aufgezeichnet von Pierre und die war wirklich sehr, sehr nett und wir haben viel dort gesessen, gelacht, also es war wirklich ein sehr toller Tag, aber weißt du, und ich kann mich nur jetzt an diesen Menschen erinnern, aus der Zeit. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, nachdem ich das beim Spiegel jetzt gelesen habe und mir überlege, welche Schlachten sie in sich drin gekämpft hat und dann nach außen hin so gewirkt hat, das ist wirklich ein sehr, sehr starker Mensch.
Ja. Das
wirklich
ist,
ein sehr, sehr starker Mensch. Es ist ja oft
ja,
so, dass
den
wir...
Mut zu haben, damit jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen in dieser Situation, ja, beweist ja auch Mut. Also sie hätte das ja... Es ist die Frage, inwieweit man bei diesem prominenten Status, den die beiden haben, und die sind ja auch als prominentes Paar gewesen, also haben gemeinsam Werbung gemacht und so, inwieweit man bei der Bekanntheit, die die haben, sowas theoretisch auch ohne Öffentlichkeit hätte klären können, also im Sinne von ihn anzeigen etc. Ich gehe davon aus, dass das gar nicht möglich ist, ohne dass das in die Öffentlichkeit gerät. Weißt du, weil dann wird sowieso immer irgendjemand das durchsickern lassen.
Aber nein, aber sie hat
man
das
könnte
gut
auch
gemacht,
sagen, sie
hätte
zum, ich glaube, sie hat das richtig gemacht. Und es geht ja darum, auch in so einer Situation die Hoheit über sein eigenes Leben wieder zu gewinnen. Weil ich meine, das ist ja genau das, was Stalking oder das, was er gemacht hat, tut. Dann nimmt jemand dir deine Freiheit, dann nimmt jemand dir deine Hoheit über dein eigenes Leben und das Narrativ dann wieder zu übernehmen und zu sagen, hier, das ist passiert und das klage ich an, das ist mutig und stark.
Und weißt du, was das Tolle ist, dass sie das gemacht hat? Weil sie hat eine Stimme, die gehört wird. Deswegen
ja,
fand ich
vielen
das so cool, dass
gilt
sie damit...
das halt nicht, ne?
Genau. Weißt du, was glaubst du, wie viele Menschen... Wie viele Frauen es gibt, die auch so eine Scheiße durchleben, die auch so etwas durchmachen und es geht nicht an die Öffentlichkeit, weil das keiner mitbekommt. Und man sich dann auch nicht traut, weil man vielleicht niemanden kennt, weil man ohnmächtig ist, weil du weißt nicht, wie du vorgehen sollst oder du hast die finanziellen Mittel nicht, denkst, ich muss zum Anwalt. Ja, Erstberatung kostet so und so viel. Ah, okay, ja, egal. Verstehst du, da sind ja so viele Grenzen, die da gesetzt werden, damit
ja,
du überhaupt das schaffst. Und sie hat ein Zeichen gesetzt, weißt du, und sie hat auch hoffentlich dazu beigetragen, dass sich Gesetze ändern werden und dass das viel krasser verfolgt wird.
Ich finde, das Einzige, was daraus nicht vorhergehen darf, ist so eine generelles tendenzielles Misstrauen von Frauen gegenüber Männern. Das ist irgendwie... Es gibt halt, also weißt du, das ist so, ich hätte auch sowas niemals von diesem Menschen geahnt. Und also auch wenn ich ihn nicht kenne, aber er hatte nach außen hin ja immer so eine sehr nette Anmutung und klug und lustig und selbstironisch. Aber jetzt so zu einer Generalverurteilung zu gehen, das sind immer Männer und es machen nur Männer, das kann man halt auch nicht tun, weil es gibt halt
das
auch
ist auch
einfach,
falsch.
Es gibt halt auch einfach gute Männer, die ihre Frauen lieben und die fair sind und die Menschen nicht wehtun. Aber natürlich muss man sagen, es gibt Statistiken dazu und zum Beispiel solche Fälle, besonders körperliche, aber auch virtuelle Gewalt, geht halt sehr oft von Männern aus. Das
absolut
steht nicht zur Diskussion, würde ich auch nie negieren.
Ja.
Und deswegen muss Frauen da in dieser Situation viel mehr geholfen werden. Wir haben ja selber sogar in unserem Umkreis, ich kenne jemanden, hat mir mal die Geschichte von ihrer Freundin erzählt. Die hatte auch einen Stalker. Und der Stalker hat all das gemacht, was man sich vorstellt. Also hat Briefe an die Haustür geheftet, hat Briefe ans Auto geheftet, hat schlimmste Beschimpfungen, Drohungen ausgesprochen, mit verstellter Stimme angerufen. Und ihr Mann hat sie, ihr Partner, nicht ihr Mann, die waren nur zusammen, hat sie dabei die ganze Zeit unterstützt. Und eines Tages hatte sie so einen Brief in Alufolie eingepackt an ihrer Fensterscheibe, an ihrer Windschutzscheibe vom Auto. Und Alufolie war drum, damit der Brief nicht nass wird. Und dann ist sie zu Hause gegangen, hat den Brief aufgemacht, hat die Alufolie zur Seite gelegt und hat dann im Augenwinkel gesehen, dass die Alufolienrolle, die auf ihrer Arbeitsfläche war, mit der sie ihre Sachen einpackt zu Hause, dass die Schnittkante exakt der Schnittkante dieses Stücks Alufolie entspricht. Und am Ende war sie ihr eigener Partner. Und der wurde dann auch verurteilt, hat das gemacht, weil er sie in Angst versetzen wollte, in Panik versetzen wollte, damit er sich als Retter aufspielen kann, der für sie da ist, damit sie ihn nicht verlässt. Und das ist ja einfach unfassbar.
Es gibt so viele. Ich sag ja, Basti, oft siehst du Menschen um dich herum, die lachen und du denkst, bei dem ist alles in Ordnung, aber du merkst, wie viele Menschen in sich drin manchmal sich auch selber nach außen verschließen und solche Kämpfe kämpfen in Beziehungen oder halt auch so gerade so Stalker-Geschichten, die du erzählt hast. Auch mit einer dritten Person. Und man würde das nie denken. Weißt du?
Nee, klar.
Und das finde ich, das finde ich wirklich schlimm. Was denkst du denn? Ich finde auch so, guck mal, wir hatten ja vorhin auch über Vertrauen geredet, so. Weißt du, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen und zu vertrauen, das ist doch die Basis von einer zwischenmenschlichen Beziehung, weißt du? Weil alle Freundschaften, die du hast, oder und die Liebesbeziehung ist ja jetzt so die Creme de la Creme der Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen, baust du ja auf diesen drei Säulen auf. Weißt du? Erst wenn du denkst, dass du einem Menschen vertrauen kannst, wenn er dir immer ehrlich zu dir ist, dir gegenüber loyal ist. Und wenn jetzt zum Beispiel, wenn du merkst, dass ein Freund oder dein Partner Ego-Filme schiebt, dann merkst du, das stimmt was nicht. Also die Balance stimmt nicht mehr.
Naja, aber es oft gibt ja sieht man Entschuldige.
Bitte.
Aber sag den Satz noch zu Ende, die Balance stimmt nicht mehr.
Ja, nee, die Balance stimmt nicht. Also, und oft lässt du das über dich ergehen. Guck mal, ich hatte auch schon in meinen Freundschaften Kumpels, die so meine Grundwerte erschüttert haben. Und ich war trotzdem noch mit dem befreundet. Weil ich gedacht habe, hey, das ist doch einer meiner besten Freunde. Verstehst du, der hat zum Beispiel ein Mädel, mit der Sex gehabt, obwohl er wusste, ich bin in die verliebt. Weißt du? Und das war halt für mich einer meiner besten Freunde, der wusste das. Und dann kam er mir mit, ja, ich wollte dir nur zeigen, dass die eine Bitch ist. Ich so, Digga, willst du mich verarschen oder was? Verstehe? Also guck mal, wie er sich das noch so schön rückt. Weißt du? Das ist halt so, jeder Mensch hat ja ein anderes Wertemuster, ein anderes Wertegerüst. Weißt du?
Also ich arbeite zum Beispiel nicht gerne mit Menschen, von denen ich weiß, dass sie Fremdgänger sind. Weil natürlich kenne ich viele, aber jetzt in meinem näheren Umfeld Leute, die ihren Partner betrügen, weil ich immer denke, wenn du deinen Partner betrügst, also die Frau oder den Mann, den du am meisten liebst auf der Welt, warum solltest du mir gegenüber in irgendeiner Weise glaubhaft sein? Also wenn du jemanden sogar missbrauchst, also dessen Vertrauen missbrauchst, der dich liebt, warum solltest du gegenüber einem Geschäftspartner oder einem Kollegen, mit dem du irgendwelche Verbindungen hast, warum solltest du mir gegenüber ehrlich sein?
Ja.
Und ich bin für sowas nicht gemacht. Ich finde, dass Vertrauen der absolute Grundpfeiler ist. Aber natürlich lügen wir alle mal in Situationen. Das ist bewiesen. Also dass kein Mensch kommt durch die Woche ohne Lüge. Aber es geht um die Qualität. Also wenn du deiner Frau sagst, diese Hose steht dir gut, weil du ihr nicht wehtun willst, ist das eine kleine Notlüge in dem Fall, die, finde ich, zugelassen ist. Oder das Essen, das du gekocht hast, war super. weil man einfach Menschen ja manchmal auch schützen will, indem man sie in kleine Lügen auftischt. Aber die ganz basalen Dinge in der zwischenmenschlichen Beziehung, also Betrug, ne, Fremdgehen, mit anderen schreiben, ohne dass der andere das weiß, da gibt's kein Verhandeln. Und da gibt's auch keinen, da gibt's keine Grauzone, was okay ist und was nicht okay ist. Es gibt natürlich Menschen, die können das. Also ich hatte zum Beispiel vorgestern meiner Show in Krefeld, glaube ich, hatte ich, ich lasse die Leute ja immer so ein bisschen erzählen, irgendwie, wie sie sich kennengelernt haben und so. Und da hatte ich zwei Swinger, die in der zweiten Reihe saßen und dann erzählten, sie haben sich im Swingerclub kennengelernt. Und er war mit seiner Ex-Freundin da und die haben dann als allererstes alle Sex gehabt.
Ja. So.
Und wenn das für alle Beteiligten cool ist und man damit klarkommt, ey, dann tut das keinem weh und dann ist alles gut. Wäre aber also wenn jetzt meine Frau zu mir kommen würde und würde sagen, das ist meine Vorstellung von Beziehung, das ist meine Vorstellung von Sexualität, würde ich sagen, ich kann das nicht. Das tut mir leid, aber ich kann das nicht.
Ja.
Und ja, deswegen ist jede Beziehung immer eine Verhandlung darüber, was möglich ist im Leben und was nicht. Und wenn man merkt, dass Dinge nicht möglich sind, sollte man sie lieber ansprechend in Ordnung bringen, anstatt zu lügen darüber. Das ist sicherlich nicht die sinnvolle Lösung.
Ja, aber ich finde den Satz, den du vorhin gesagt hast, sehr, sehr wichtig, weil alle waren cool damit. Für alle Beteiligten war das gut, in Ordnung. Weißt du? Und das ist ja das, weißt du, wenn du eine Beziehung hast und du weißt, mein Partner, du lernst ihn ja kennen und man hat gewisse Werte und diese teilt man mit und sagt, hey, guck mal, wenn du das und das machst, das würde mir wehtun, dann musst du deinem Partner gegenüber, aber auch dir gegenüber ehrlich sein und sagen, hey, ich kann das nicht. Ich könnte das nicht, also ich kann nicht, also ich mach gern das oder ich muss alleine in den Club gehen, weißt du, ich mag das nicht. Dann weißt du aber auch, oder ich gehe in den Swingerclub, dann weißt du, okay, gut, das passt nicht. Aber dem anderen immer vorzuspielen, dass man das so auch will, nur weil man einen Profit dadurch hat, dass man die Liebe, die Zuneigung oder die Geborgenheit trotzdem von diesem Menschen bekommt, das finde ich eigentlich das Schlimme an der ganzen Sache. Und das ist das, was einen killt, weißt du? Weil du dich dann drauf einlässt, weil sie die andere Person, die eine Illusion erschafft, in die du dich verliebst und auch festhältst. Und dann immer wieder Fehler auftreten und du dann immer sagst, ja, okay, komm, ich verzeih dir, weil dann kommt immer Fake Future, also Future Fakes. Ich schwöre, ich mach das nie wieder, ich werde das nie wieder, ich liebe dich und du bist das Wichtigste für mich. Und wenn man dann die richtigen Punkte kennt von seinem Partner, dann drückst du die richtigen Knöpfe und dann weißt du, ich habe ihn wieder in der Tasche. Und dann gebe ich mir wieder 1-2 Monate Mühe und dann mache ich das wieder. Und dann vergehen Jahre, Digga. Und dann, Jahre später, bam, merkt der eine, dass es vielleicht zu viel war für ihn. Und dass er war selber auch dran schuld. Und weil er das ja auch zugelassen hat, weißt du, das mit sich, weil jeder hat ja so ein moralisches Ich oder ein Werte-Ich, welches gewisse Werte und moralische Vorstellungen. Wenn du diesen wegsperrst, weil diese Emotion, die du hast, diese Liebe, so krass ist, und dann sagst, ja, ich liebe dich und das, und der Moralmensch von dir, dein Moral-Ich sagt so, hey, warum, das tut mir doch weh, warum macht die das? Und dann machst du immer mehr die Tür zu und sagst, ja, ist gut, ja, ich liebe dich. Und dann verbindest du Schmerz mit Liebe. Weißt du? Und wirst so erzogen und denkst, Liebe muss wehtun. Und das ist hart. Diese Erkenntnis dann irgendwann.
Ja, und das führt halt nie zum Glück. Also das führt immer, ist eine Abwärtsspirale, also ich wüsste keine Beziehung, die ich kenne, die auf diesem Grundsatz aufgebaut ist oder war, die funktioniert hat auf lange Sicht. Kann es ja auch nicht, weil...
Ja, absolut.
Natürlich, absolute Wahrheit in der Beziehung ist nicht möglich. Ne? Das geht einfach nicht. Jeder hat seine Punkte, jeder hat Sachen, die er mal verschweigt oder nicht sagt. Oder Lügen ist nochmal was anderes, aber es gibt halt Schwachstellen, die man von sich nicht zeigt oder was auch immer. Aber eigentlich glaube ich immer, die Foundation, das Fundament, der Sand oder das, wie soll man sagen, der Boden, auf dem du dein Haus baust, mit deinem dem Menschen, den du liebst, darf kein Sand sein. Und wenn man irgendwann feststellt, dass es Sand ist, dann sollte man schnellstmöglich ausziehen.
Ja, aber das ist ja absolut, da bin ich voll bei dir, weißt du. Aber wenn du dann nach 2 Jahren mitbekommst, dass sie mit einem Typen die ganze Zeit schreibt und Kontakt hat, weißt du, und du das nie mitbekommst. Und auf einmal sagst du, hä, warum hast du mir das nicht gesagt?
Weißt du? Ist schlimm. Aber dann ist ja, an dem Punkt ist ja eigentlich, wie sagt man, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Also wenn der Punkt erreicht ist, dann ist ja fast, wie willst du das überhaupt nochmal rückgängig machen, weil der Vertrauensbruch ja schon da ist. Und es gibt Beziehungen, die erholen sich davon. Es gibt Menschen, die schaffen das, ne? Dass man schlimmste Arten von Misstrauensbruch irgendwie integriert und wieder hinkriegt. Es gibt Menschen wie die Swinger in meiner Show, die sagen, das ist für uns kein Fremdgehen, das ist für uns Teil unserer Beziehung zum Beispiel.
Ja, voll cool. Also das ist alles in Ordnung.
Weil beide damit fein sind. Wenn man das kann, ne?
Aber, und jetzt, das ist das, den Punkt, den du vorhin genannt hast. Wenn derjenige dann sagt, ich schwöre dir, ich mach das nie wieder, du kannst mir vertrauen. Und dieses Vertrauen halt immer mehr ausnutzt. Und weiß immer, der vergibt mir oder sie vergibt mir. Und dann bist du in dieser Abwärtsspirale, so wie du sagst. Und dann immer weiter dran festhältst. Das ist dann halt die Hoffnung, dass man das noch retten kann. Aber es ist immer nur eine Person, die retten will. Man versucht, ein Loch zu stopfen, was zu groß ist. Und dann klappt's halt nicht. Aber man hat Angst, weil man Gewohnheiten hat, weißt du, zusammen eine Wohnung, zusammen Erlebnisse, die Fotos, weißt du, all diese Sachen, weil das steht für dich im Fokus. Aber für den anderen ist es so, ja, das ist nice to have, aber ich will auch noch so sein, wie ich will. Und ist mir egal, ob das dir nicht passt oder nicht. Und das finde ich so krass, Digga, dass dann diese Person nicht sagt, ich trenne mich, weißt du? Sondern will die Vorzüge und natürlich das Leben, aber ob es den anderen verletzt, was das mit ihm macht, dass ihn das zerstört, ist ihm egal. Das finde ich so krass.
Das ist auch krass. Und das wird, wenn ihr euch da wieder erkennt in dem, was du gerade gesagt hast, dann hört in euch rein und fühlt, ob das das Richtige ist. Ich würde von außen, nachdem ich in meinem Leben auch schon Beziehungen gehabt habe, die zwar anders waren, aber auch nicht funktioniert haben, was ich mir nicht eingestehen wollte, bin ich halt nie glücklich geworden. So, und heute habe ich das Glück, in einer sehr glücklichen Beziehung zu sein, weil ich wirklich keine dunklen Stellen habe, die ich mit meiner Frau nicht besprechen würde. Ja. Und genauso keine, bisher keine Vertrauensbrüche erlebt habe, die so groß waren, dass ich meine Beziehung anzweifeln würde.
Ja. Das ist, da kannst du dich sehr, sehr glücklich schätzen.
Ja. Danke.
Das gönne ich dir auch, Basti. Von Herzen, du Schweinefleischgesicht, Alter.
Und jetzt gehe ich zurück und züchte die Superrasse, verstehst du das?
Nein, jetzt gehst du erstmal deine VR-Brille anziehen und du sagst, okay.
Ja.
Zunge weg, was heißt das, Zunge? Zunge weg,
ich furze und die Spermaklinik 3. Ich weiß nicht, ob es davon wirklich eine VR-Version gibt. Ich muss danach immer nachschauen.
Der kleine Bastard, leider.
Er ist ein fantastischer
Meisterwerk der Filmkunst. Ich würde alles dafür geben, dass du mit dieser VR-Brille nackt auf der Couch sitzt und ich komme rein und würde dich nur dabei filmen, wie du so sagst. Nein, komm nicht, nein, ich will dich nicht. Ey, hör auf.
Insgesamt mein sexuelles Leben. Passt auf euch auf, das war die neue Folge Bratwurst und Baklava. Sie enden auf einer positiven Note. Bleibt gesund und am 1.4. Vorverkauf von der Nightwash Club Tour mit einem Termin. Wird schön werden, wir geben unser Bestes. Wenn der Abend geil wird, gibt's das öfter. Tschüss.
Wir haben euch lieb. Tschüssi.